Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Haben Sie nette Nachbarn, liebe Hörerinnen und Hörer? Dann haben Sie Glück und dürfen weiterhin friedlich leben und vor allem ohne Anwaltskosten.
Nachbarschaftsstreitigkeiten. Dazu drei wahre Geschichten. Erste Geschichte: Die Sache mit dem Basketballkorb. Ort des Geschehens: Kleineichen bei Köln, eine Kleinstadt mit vielen Einfamilienhäusern.
12 Jahre lang lebte Irmgard Scherchow friedlich mit Mann und 2 Söhnen in Kleineichen in einem Haus mit großem Garten. Doch eines Tages war es mit dem friedlichen Leben vorbei, erzählt Irmgard Scherchow.
Was jetzt so ganz genau der Zankapfel ist, weiß ich ja bis heute nicht. Ich weiß es so ungefähr. Ich gehe mal davon aus, dass es das Ballspiel meiner Kinder ist. Weil wir unseren Kindern im Garten eine Möglichkeit geschaffen haben, Basketball zu spielen. Das heißt, einen Korb aufgestellt und davor Gartenplatten gelegt. Und nach Fertigstellung sind wir in Urlaub gefahren und einen Tag nach unserer Rückkehr habe ich einen Post vom Bauaufsichtsamt, dass mir ein Nutzungsverbot droht, weil ich wohl eine Sportanlage gebaut habe ohne Baugenehmigung. Ja, und dann war mir natürlich klar, ich bin auf gut Deutsch angeschissen worden von Nachbarn, die über den Hebel Baugenehmigung fehlt, versuchen, das Ballspiel zu verhindern.
Von der Bauaufsichtsbehörde hieß es nun, sollten die Söhne nur einmal einen Ball prellen, drohe eine Geldstrafe oder Ersatzzwangshaft. Außerdem hatten die Nachbarn hinter dem Rücken der Familie Unterschriften bei den Anwohnern gegen das Ballspielen der Kinder gesammelt.
Dadurch war mir schon klar, da ist irgendwas im Busch, irgendeiner muss ja was gemeldet haben.
Irmgard Scherchow verlangte nun zusammen mit ihrem Anwalt Akteneinsicht und die bestätigte ihre Vermutung. Ihre Nachbarn hatten sie beim Amt angezeigt. Gesprochen hatten die Nachbarn mit Irmgard Scherchow oder ihren Kindern nicht. Man hätte sich ja schließlich irgendwie einigen können, meint Irmgard Scherchow empört, zumal die Kinder eine Ganztagsschule besuchen und höchstens 1 Stunde pro Tag dort spielen können.
Und da habe ich nachher gedacht, wo lebe ich hier eigentlich? Da kann ich jetzt hingehen, mich ans Telefon hängen, irgendein Amt anrufen, meine nächsten Nachbarn denunzieren und dieses Amt wird dann quasi zum Handlanger dieses Nachbarn und ruft mich an und macht mich hier genauso an.
Zweite Geschichte. Das Brünnlein auf der Terrasse. Ort des Geschehens? Eine Wohnungseigentümergemeinschaft in der Kölner Innenstadt. Es tritt auf Gerhard Schaller, Rechtsanwalt des Brunnenbesitzers.
In diesem Fällchen hier geht es um einen Brunnen, der Stein des Anstoßes war. Diesen Brunnen hatte der von uns vertretene Mandant auf seiner Terrasse installiert. Aber dieser Brunnen fand nicht unbedingt Gefallen in der Nachbarschaft, insbesondere die eine Nachbarin aus dieser Wohnungseigentümergemeinschaft störte sich sehr an der Geräuschentwicklung dieses Brünnleins.
Der Brunnenbesitzer ließ schließlich ein TÜV-Gutachten machen, um die Lautstärke zu messen, die der Brunnen verursacht, wenn er vor sich hin plätschert. Und siehe da, der technische Überwachungsverein stellte fest, dass der Brunnen unter dem Zitat ortsüblichen Geräuschemissionen liegt. In Übersetzung des Bürokratendeutsches heißt das, der Brunnen ist nicht lauter, als die Polizei erlaubt.
Das Brunnenverfahren ruht zurzeit. Doch jährlich gehen bei den Amtsgerichten rund 1,4 Millionen neue Fälle ein. In einer 500.000 Fälle geht es dabei lediglich um Streitwerte unter 1.500 Mark. Sie sind Bagatellen. Doch Gerhard Schaller sieht kaum Chancen, die überlasteten Gerichte davor zu bewahren.
Wenn die Parteien den Anwalt aufsuchen, ist der Streit ja schon in ein Stadium eingetreten, wo die Fronten sehr verhärtet sind. Das ist ja immer die Kunst des Anwaltes, einen möglichst einfachen Sachverhalt so aufzublähen, dass der neutrale Leser, also der Richter oder die Richterin, den Eindruck haben, hier geschieht großes Unrecht.
Dazu ein Beispiel aus einem anderen Fall, in dem man sich darüber stritt, ob eine Nachbarin nicht so heftig ihre Blumen goss und deshalb Wasser auf den Balkon des Klägers tropfte. Dazu schrieb der Rechtsanwalt des Klägers:
Teilweise musste sich bei den Antragstellern aufhaltender Besuch mit Stühlen wegrücken, um nicht vom herabtropfenden Wasser bespritzt zu werden.
Der Anwalt hätte das weitaus harmloser ausdrücken können. Beim Blumengießen ist ein bisschen Wasser runtergetropft und ein paar Leute sind ein bisschen nass geworden und das war etwas unangenehm. Aber so ist eben Juristendeutsch.
Dritte und letzte Geschichte. Der Hahn von Eitorf oder Morgenstund hat kein Gold im Mund. Es treten auf die Rechtsanwälte Helmut Dick und Klaus-Jürgen Hummel.
In Eitorf an der Sieg hatte ein Mann einst einen Hahn. Und das ist dort nicht ungewöhnlich, handelt es sich doch um einen ländlichen Ort. Der Nachbar des Mannes aber wollte sein Leben zwar mit frischer Landluft, doch ohne Landlärm genießen und verklagte den Mann. Denn der Hahn krähte zu früh, hahnüblich, um 4 Uhr morgens. Per Gericht wurde ein Ortstermin festgelegt und an den kann sich der Rechtsanwalt des Klägers, Heinrich Hummel, noch gut erinnern.
Weil ich insbesondere das erste Mal in meinem Leben als Anwalt mitten in der Nacht aufstehen musste, um auch noch bei Nacht anzureisen zu dem Ortstermin und der Gerichtsverhandlung an Ort und Stelle. Und immerhin hat sich auch das Landgericht Bonn, die damals zuständige Kammer, nicht gescheut, mit 3 Richtern zu nachtschlafender Zeit nach Eitorf aufs Land anzurücken, um zu hören, wann, wie und mit welcher Lautstärke der Hahn kräht. Als ich kam, war die Stelle des Ortstermines bereits mit erheblichem Publikum besetzt, denn insbesondere der Hahnbesitzer hatte wohl auch für eine gewisse Publikumsträchtigkeit gesorgt, war auch mit Scheinwerfern, ich weiß nicht welcher Regionalsender und Reportern. Und insofern im gleißenden Scheinwerferlicht war der Hahn so verschüchtert, dass er nach meinem Erinnerungsvermögen überhaupt nichts gesagt hat.
Die Geschichte endete in einem Vergleich. So heißt im Juristendeutsch ein Kompromiss. Der Hahn musste zwischen 22 und 7 Uhr in einem Stall so eingeschlossen werden, dass ein Krähen nicht mehr zu hören war. Klaus-Jürgen Hummel denkt an seinen einzigen Hahnfall gern zurück.
Wie es in einem Juristenleben so ist, muss man ab und zu mal federn lassen. Und am angenehmsten ist es natürlich, wenn es Dritte sind. In dem Falle war es der Hahn, in dem er eben ab und zu mal keinen Auslauf hatte.
Helmut Dick, Rechtsanwalt des beklagten Hahnbesitzers, hat seit dieser Zeit seine eigene Theorie über Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Die Nachbarrechtsstreitigkeiten, die entzünden sich meistens dann, wenn die Leute sich nicht leiden können. Und dann sucht irgendeiner was und das schaukelt sich hoch.
Dazu fällt mir zum Abschluss noch der Spruch eines französischen Schriftstellers ein. Die Nachbarn sind die Prüfungsaufgaben, die uns das Leben stellt.
Das war die heutige Ausgabe von Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autorin Sigrun Stronzig, Ton und Technik Tirgo Näsir, Aufnahmeleitung Gisela Schröder, Redaktion Daniela Wiesler. Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Christel Blanke. Das Wetter. Temperaturen Hamburg 8 Grad, Rostock ebenfalls 8, Hannover, Berlin und Köln je 8, Dresden 6, Frankfurt am Main 9, Stuttgart 8 und München 10 Grad. Die Tendenz? Im Nordwesten etwas Regen, sonst wolkig oder heiter, 5 bis 10 Grad.
Rund 2 Wochen nach dem Brand im Eisenbahntunnel unter dem Ärmelkanal ist der Verkehr mit Personenzügen wieder aufgenommen worden. Ein Sprecher des Eurotunnels sagte, der Fahrplan könne fast vollständig eingehalten werden. Die Shuttlezüge mit Personenwagen sollen von nächster Woche an wieder fahren.
Soweit die Nachrichten in der Ortszeit. Der Wiederaufbau in Bosnien und das Ende des Bürgerkrieges in Guatemala, damit werden wir uns bis 13 Uhr beschäftigen. In London findet ab heute eine 2-tägige Konferenz über die Umsetzung des Friedensabkommens für Bosnien statt. Ein Thema dabei ist der Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes. Am Telefon ist Philipp von Walderdorf vom Deutschen Industrie- und Handelstag, der in der vergangenen Woche in Sarajevo gewesen ist. Herr von Walderdorf, die Industrieproduktion in Bosnien lag am Ende des Krieges bei weniger als 10% gegenüber der Zeit vor dem Krieg. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Kann man inzwischen von einem wirtschaftlichen Aufschwung sprechen?
Ich habe den Eindruck, dass man von einem tatsächlichen wirtschaftlichen Aufbau noch nicht sprechen kann. Ich war eingeladen von dem Direktor dieses Joint Ventures zwischen Volkswagen und der Paz. Das ist eine Fabrik in Sarajevo, die in einem Vorort liegt. Ich habe mir diese Fabrik angeschaut. Dort hängen eben an Förderbändern halbfertige, verrostete Golfs. Und die Fabrik ist inzwischen etwas gesäubert. Ein Großteil der Maschinen sind von den Serben nach dem Abschluss des Dayton-Abkommens abtransportiert worden. Die Häuser drumherum von den Arbeitern sind in die Luft gesprengt oder ausgeräuchert worden. Und diese Fabrik versucht jetzt krampfhaft endlich wieder eine Kleinproduktion mit Hinterachsen und Teilen aufzufahren, und zwar noch mit alten Teilen. Hier ließe sich ganz sicherlich etwas machen. Der Direktor hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könne. Ich habe ihm vorgeschlagen, er soll doch in den arabischen Staaten, die ja relativ viel Hilfeleistung bringen, soll er doch dafür sorgen, dass man eine Absatzgarantie von mir aus 50.000 Golfs bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Fabrik innerhalb von 6 Monaten wieder funktionieren würde.
Seit Monaten wird in Deutschland darüber diskutiert, ob man die Bosnien-Flüchtlinge zurückschicken kann oder nicht. Auf der einen Seite heißt es, die wirtschaftliche Situation sieht noch nicht so aus, die Leute müssten frieren, hungern womöglich. Auf der anderen Seite heißt es, für den Aufbau werden die Bosnier gebraucht. Wie denken Sie darüber?
Ja, schauen Sie, das Durchschnittsalter der Bosnien-Flüchtlinge in Deutschland ist 35 Jahre. Und das sind gerade die flexibelsten jungen Leute, die hier bei uns sind. Und die werden für den Aufbau selbstverständlich in Sarajevo und Bosnien-Herzegowina unbedingt gebraucht. Wer soll denn sonst die Arbeit machen, wenn nicht die Handwerksspezialisten, die in der Lage sind, eben die Wohnungen wieder aufzubauen und etwas für ihr Land zu tun? Mir ist zwar klar, dass sie nicht auf einmal die 350.000 Flüchtlinge, die zurzeit bei uns sind, wieder zurückschicken können. Das ist nicht möglich, weil einfach die Häuser noch nicht so weit sind, dass man dort wohnen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass man ganz sicherlich 50.000 bis 100.000 Spezialisten, bosnische Spezialisten, es ermöglichen sollte, zurückzugehen. Sie wissen, dass uns jeder Flüchtling im Monat etwa 850 Mark kostet. Im Jahr also etwa 10.000 Mark. Wenn man da für eine Übergangszeit dieses Geld denen zur Verfügung stellen würde, damit sie kleine Firmen dort aufbauen können, wäre es sicherlich in deren Interesse und auch in unserem Interesse. Ich bin natürlich nicht dafür, dass man sie zwangsweise zurückschickt, aber man sollte sie animieren und ihnen auch die Möglichkeit geben, zurückzugehen in ihr Land und bei dem Aufbau ihres Landes mitzuhelfen.
Der wirtschaftliche Aufbau in Bosnien kommt nur langsam voran. Vielen Dank an Philipp von Walderdorf vom Deutschen Industrie- und Handelstag.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Auf der Tagung des Welterbekomitees der UNESCO in Mexiko wurden insgesamt 31 Kulturdenkmäler neu in das Verzeichnis aufgenommen. Darunter auch der sogenannte Atombombendom in Hiroshima, gegen dessen Eintragung sich zuvor die USA ausgesprochen hatten. Der Wetterbericht. Und hier noch die Temperaturen von heute früh 7 Uhr. Greifswald minus 1 Grad, Hamburg und Bremen 5, Hannover 4, Berlin minus 3, Leipzig minus 1, Köln 4, Dresden und Frankfurt am Main 0, Stuttgart minus 3, Freiburg 2, München minus 3 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 8.30 Uhr.
Deutschlandfunk, 8.10 Uhr, die Verkehrslage.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Friedbert Meurer.
Und 11 Minuten, noch einmal einen schönen guten Morgen. Im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat ist es heute Nacht zu einem Kompromiss zum Jahressteuergesetz 1997 gekommen. Informationen dazu gleich aus Bonn. Wir fragen dann nach dem Obdachlosenbericht, den die Bundesregierung heute vorlegen will, der auch im Bundestag debattiert wird, ein Gespräch darüber mit Heinrich Holtmanns-Pötter von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Nach den 8:30 Nachrichten wie immer die Börse, aktuelle Kurzberichte und der Sport. Uhr 20. Der Dezember hat mit milden Temperaturen begonnen. Das wird sich möglicherweise ändern. Für viele Menschen hierzulande ohne Dach über dem Kopf stellt der Winter eine tödliche Bedrohung dar. Im letzten Winter sind in Deutschland mindestens 25 Obdachlose auf der Straße erfroren. Der Bundestag wird heute den Bericht der Bundesregierung über die Lage der Obdachlosen debattieren. In diesem Bericht geht es auch um Wohnungslose, die von den Kommunen in Notunterkünften untergebracht werden. Am Telefon in Bielefeld begrüße ich nun den Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Heinrich Holtmanns-Pötter. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Meurer.
Ihnen liegt der Bericht der Bundesregierung ja schon vor. Viel statistisches Material. Decken sich die Zahlen über Wohnungslose, die die Bundesregierung ermittelt hat, mit den Zahlen, die sie Ihnen vorliegen?
Nein, auf den ersten Blick nicht. Also die Bundesregierung nennt Stichtagszahlen. Wir haben Jahreszahlen über sämtliche Betroffenen.
Wo ist der Unterschied?
Ja, wir erfassen mit dieser Zahl alle Haushalte und Personen, die während eines Jahres in die Situation von Obdachlosigkeit kommen. Und die Bundesregierung nimmt einen Stichtagszahl.
Die Bundesregierung nennt, glaube ich, die Zahl 900.000 Wohnungslose in Deutschland. Welche Zahlen haben Sie?
Umgekehrt, wir nennen 930.000, die Bundesregierung spricht von 261.000 ohne Aussiedler. Wir haben also auch die Zahl der Aussiedler in Notunterkünften oder Übergangsunterkünften in dieser Zahl drin.
Wie hat sich denn die Zahl der Wohnungslosen in den letzten Jahren verändert?
Sie ist stetig gestiegen mit der Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebedürftigkeit. Wir stellen jetzt fest, dass seit 1995 die Zahl in den alten Bundesländern wohl eher stagniert, aufgrund größerer Anstrengungen auch in den Kommunen Wohnungsverluste zu vermeiden. Aber die Gesamtzahl ist trotzdem gestiegen, weil in den neuen Bundesländern wir schätzen 20%iger Anstieg von Wohnungsnotfällen oder Obdachlosigkeit zu verzeichnen ist.
Woran liegt das in den neuen Bundesländern?
Hier sind erhebliche Mietschulden durch die wirtschaftliche Lage der einkommensschwachen und arbeitslosen Haushalte angelaufen, die zunehmend zu Räumungsklagen führen und zunehmend auch zu der Reaktion in den Kommunen, diese Räumungsklagen nicht zu verhindern, sondern zuzulassen und die Betroffenen in Obdachlosenhäuser unterzubringen.
Ihnen sind ja, Herr Holtmanns-Pötter, ein Dorn im Auge, die Pläne von Bundesbauminister Klaus Töpfer, den sozialen Wohnungsbau auslaufen zu lassen, dafür ein System von Mietzuschüssen an die Stelle treten zu lassen. Warum soll dieses neue Modell Ihrer Ansicht nach die Wohnungslosigkeit verschärfen?
Wir meinen, dass wir da mit dieser Politik keinen gesicherten, sozial gebundenen Bestand für wirtschaftlich schwache und unterstützungsbedürftige Personen bekommen. Wir werden also mit dieser dritten Wohnungsbau-Novelle, die hier ansteht, erwarten wollen, dass hier eine höhere, flexiblere Gestaltung der Prävention möglich ist durch die Kommunen, aber wir vermissen eben die gezielte Förderung von Haushalten und Personen, die nicht ausreichend versorgt sind oder überhaupt nicht versorgt sind am Wohnungsmarkt. Da wünschen wir uns also in diesem Gesetz eine Verpflichtung, diese zu versorgen, und das ist bisher so noch nicht zu sehen.
Wie könnte denn diese Verpflichtung aussehen? Was meinen Sie damit?
Sie könnte im Gesetz verbindlich reingeschrieben werden. Jetzt ist die staatliche Verpflichtung auf die breite Versorgung der Bevölkerungsschichten ausgerichtet. Wir möchten eine gezielte, verbindliche Förderung für diejenigen haben, die von Wohnungsnot betroffen sind und sein können.
Man muss ja wohl unterscheiden zwischen Wohnungslosen, Herr Holtmanns-Pötter, die in einer Notuntergunft untergebracht sind und solchen, die auf der Straße leben. Wie viel leben eigentlich auf der Straße?
Wir schätzen etwa 35.000.
Hat diese Zahl sich verändert gegenüber den Vorjahren?
Sie ist gestiegen und erreicht jetzt etwa 20-25% der Einpersonenhaushalte, also alleinstehende Erwachsenen, die obdachlos geworden sind.
Aus welchem Grund sind es vor allen Dingen alleinstehende Personen, die nicht in Notunterkünften untergebracht werden, sondern auf die Straße ausweichen?
Das Problem liegt in der Hierarchie der Prävention. Familien mit Kindern natürlich oder Alleinerziehende mit Kindern werden eher zumindest notdürftig untergebracht als Erwachsene ohne Kinder. Und von daher erklärt sich der hohe Anteil und auch der unter ihnen der Anstieg derer, die gar nicht versorgt werden.
In vielen Städten, Herr Holtmanns-Pötter, das wissen Sie ja sicher sehr gut, gibt es eine Diskussion über Obdachlose, die sich vor allen Dingen um Bahnhöfe, Hauptbahnhöfe sammeln. Sehen Sie eine Tendenz, dass man die Menschen dort wegjagen will?
Ja, das ist ja wohl offensichtlich so. Die Städte selbst, der Deutsche Städtetag weiß schon seit langem und hat es auch veröffentlicht, dass die Mittel, die ordnungsrechtlichen Mittel, im Grunde ausreichend vorhanden sind. Wenn es jetzt verschärft wird, dann doch nur aus sozialhygienischen Maßnahmen. Und das entspricht oder widerspricht und verletzt die Menschenwürde und auch unsere alle Menschenrechte. Und wir haben ja in unserer Geschichte durchaus Erfahrungen damit gemacht.
Was muss man für diese Menschen tun?
Wohnungsbauprogramme auflegen, Häuser bereitstellen, in denen sie nach ihren Vorstellungen zunächst von der Straße wegkommen und zusammenleben können zum Teil. Oder auch eben ganz normal Wohnraum für die, die einfach wohnen wollen.
Ist es dann nur eine Legende, wenn behauptet wird, Obdachlose, die von Stadt zu Stadt ziehen, auf der Parkbank schlafen, wollen gar keine Wohnung haben?
Das ist zum Großen eine Legende. In den Selbstaussagen der Betroffenen findet man sie auch. Es ist sehr häufig dann auch die Resignation nach 20 Jahren oder 10 Jahren Leben auf der Straße, dass sich noch was ändern könnte. Aber es ist im Großen und Ganzen eine Legende.
Die Kommunen sagen, wir stellen Sammelunterkünfte bereit, aber die werden nicht immer genutzt von Obdachlosen.
Das ist richtig. Das gilt vor allem auch für Obdachlose, die psychisch belastet sind und eine schwache Konstitution haben, die in diesen Massenunterkünften also völlig zerstört werden oder weiter zerstört werden und dann diese lieber meiden und draußen bleiben.
Wie sind die Zustände in den Massenunterkünften?
Na, wenn Sie sich vorstellen, dass 8, 10 zusammengewürfelt zufällig auf einem Zimmer untergebracht werden oder in noch größeren Sälen und viele sind krank, Alkohol, Gewalt, alles kommt zusammen, Diebstahl, dann können Sie sich das vorstellen, dass man das so meinen möchte.
Das war zur Lage der Obdachlosen und Wohnungslosen der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Heinrich Holtmanns-Pötter. Danke Ihnen für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, danke auch.
8:28 Uhr, 2 Minuten vor 8:30 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke vor dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 190. Studenten, die nicht dort studieren, wo sie zu Hause sind, müssen sich in der Stadt, in der sie studieren, ein Zimmer suchen und das ist ziemlich schwierig. Andererseits ist die Zahl der Soldaten in Deutschland seit 1990 reduziert worden, sodass in den Kasernen Zimmer frei geworden sind. Deshalb hat man angefangen, Zimmer in Kasernen an Studenten zu vermieten, die Soldat gewesen sind, aber nicht an Wehrdienstverweigerer, die statt des Wehrdienstes Ersatzdienst geleistet haben und deshalb nicht wissen, wie man sich in einer Kaserne verhalten muss. Bei der Bundeswehr sind die Zimmer verhältnismäßig billig. Für ein Zimmer, für das man sonst vielleicht 500 Mark im Monat bezahlen müsste, bezahlt man einschließlich Bettwäsche und Heizung nur 160 Mark. In so einem Zimmer steht ein Sofa, aus dem abends ein Bett wird, ein Regal mit einer Lampe, ein Schreibtisch mit einem Drehstuhl mit Armlehnen und einer Schreibtischlampe, ein bequemer Sessel, ein kleiner Ablagetisch, eine Kommode und ein Kleiderschrank und da gibt es auch ein Waschbecken mit fließendem Wasser. Ein Nachteil ist nur, dass das ein Zimmer in einer Kaserne ist, denn das bedeutet, dass man nur bis 22 Uhr Besuch haben darf. Einer der Vorteile ist, dass man in der Kaserne auch etwas zu essen bekommt und dafür nicht viel zu bezahlen braucht. Greifswald ist eine alte Universitätsstadt in Norddeutschland in der ehemaligen DDR, aber ein Viertel der Studenten kommt aus dem Westen. Zu DDR-Zeiten bekamen fast alle Studenten ein Zimmer in einem Studentenheim, aber jetzt gibt es ebenso wie im Westen auch viele Wohngemeinschaften. In einer WG teilen sich mehrere Studenten eine Wohnung. Jeder hat ein Zimmer und die Küche und das Badezimmer benutzen sie gemeinsam. Eine Studentin aus Bremen hat ein Zimmer in so einer WG in einem Haus ohne Zentralheizung. In jedem Zimmer steht ein Ofen, den man selber mit Kohle oder Briketts heizen muss, aber sie sagt, sie hat sich an den Kachelofen gewöhnt und kommt auch sehr gut ohne Telefon aus. Aber Greifswald ist eine viel kleinere Stadt als Bremen und deshalb hat sie da Schwierigkeiten beim Einkaufen. Und die Greifswalder Universität ist viel kleiner als die Bremer Universität, sodass man überall Bekannte trifft. Sie möchte Musiklehrerin an einem Gymnasium werden. Sie sagt, es ist ihr unangenehm, dass es dem Dozenten gleich auffällt, wenn sie mal nicht zum Seminar kommt. Und dann kann es auch noch passieren, dass dieser Dozent sie am nächsten Tag irgendwo sieht und sie fragt, warum sie am Tag vorher nicht zum Seminar gekommen ist. Wer ein Zimmer sucht, kann in Greifswald nicht zur Bundeswehr gehen. Bei der studentischen Selbstverwaltung versucht man, den Studenten bei der Wohnungssuche zu helfen, aber das ist manchmal auch deswegen schwierig, weil zu DDR-Zeiten viele moderne Wohnhäuser aus großen Betonplatten zusammengesetzt wurden. Ein Student aus Westdeutschland, der auch schon 2 Jahre im Ausland studiert hat, findet solche Häuser schrecklich. Er meint, in so einem Haus bekäme er Depressionen. Er gibt zu, dass das vielleicht ein Vorurteil ist, aber er sagt, er würde lieber draußen im Freien, zum Beispiel auf einer Bank in einem Park, schlafen, als in so einem Haus. Vielen westdeutschen Studenten gefällt in Greifswald, dass die Universität eine lange Tradition hat. Die neuen Studenten werden vom Rektor feierlich in der Aula begrüßt und an einem Abend werden sie auch noch vom Bürgermeister zu einem Glas Bier eingeladen. Der Bürgermeister möchte, dass sie ihren ersten Wohnsitz nicht da behalten, wo sie zu Hause sind, sondern sich in Greifswald anmelden, denn dann zählen sie als Einwohner und je mehr Einwohner die Stadt hat, desto mehr Zuschüsse bekommt sie von der Landesregierung. Eine Medizinstudentin wollte in Heidelberg studieren, aber jetzt würde sie mit niemandem, der in Heidelberg studiert, mehr tauschen. Ihr gefällt auch, dass man da segeln kann und im Winter Schlittschuh laufen und ihre Mutter findet, die Atmosphäre ist so ähnlich wie in alten englischen Universitäten und ganz anders als in den neuen Universitäten im Ruhrgebiet. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 190. Danke.